Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute zu dritt unterwegs sind wir. Herzlich willkommen, Linus, zurück in der Runde.
Salut zusammen.
Und auch der Till ist wieder am Start. Schön bist du, Till.
Ciao zusammen.
Verlieren wir gar keine Zeit und blicken wir auf die verschiedenen Fußballplätze, die am Wochenende, aber auch schon unter der Woche gespielt worden ist, international, aber auch die Frauen im Testspiel gegen Australien. Und ich würde sagen, dort gehen wir gerade als erstes an.
Ja, und ich glaube, wir können hier mit einer sehr erfreulichen Perspektive zurückschauen auf das Spiel gegen Australien, 1-1. Ich habe gefunden, die Schweizerinnen haben das sehr gut gemacht. Was man vielleicht als allererstes noch positiv möchte erwähnen, Rekordkulisse für ein Spiel von einem Frauenteam in der Schweiz von 14.370 Leuten. Das allein ist schon sehr cool, hinblicklich auch auf die EM nächstes Jahr. Und eben, also auch der Auftritt vom Team macht Lust auf mehr.
Ja, ich denke es auch. Es ist sicher ein erstes Vorzeichen davon gesehen, was uns könnte erwarten im nächsten Sommer, dann, wenn es dann wirklich gilt an der EM daheim. Mega cool, sowohl mit dem Zuschauer und mit der Rekordkulisse, als auch ja, das Spiel an sich, finde ich, wo doch das ein oder andere Highlight auch auf Schweizer Seite geboten hat. Das, obwohl Australien doch ein relativ guter Gegner war. Till, was sind deine Takeaways, die du so mitnimmst aus diesem Match?
Ja, also zuerst mal eben, das ist natürlich ein super Schlagzeile auch. Es ist sehr auch eine Wertschätzung für das Nationalteam, dass für dem Freundschaftsspiel so viele Leute ins Stadion kommen. Und eben, es zeigt, wie so oft angesprochen, die Euphorie kommt. Der Rekord wird spätestens nächsten Sommer pulverisiert. Und ja, auch die Leistung von der Nazi hat mich auch optimistisch gestimmt. Also, es ist ja schon ein paar Sachen sind auch schon diskutiert worden in den Medien. Der Match ist ja auch am Freitag gesehen. Ich glaube, die Systemumstellung, die Pia Sonntag vorgenommen hat, die hat gut gegriffen mit dieser Dreierkette hinten, wo halt über die Positionen, wo die Schweiz stark ist oder noch besonders stark ist, offensiv über die Flügel und so, dass dort jetzt Überzahlsituationen anbekommen worden sind, und die hat aus meiner Sicht sehr gut gegriffen und das Resultat lässt sich durchaus sehen.
Vielleicht noch gerade jetzt aus Sicht von ja, mir, wo auch die Schweizer Liga verfolgen im Alltag. Linus, wie hast du den Startelf-Einsatz von der Naomi Lüe gesehen?
Ja, nicht ganz die gleiche Rolle, wie sie bei IB einnimmt, oder? Also vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich habe gefunden, sie hat jetzt sehr stark gemacht. Auch nachher ist ja nochmal von IB eingewechselt worden, der Iman
Bene.
Und ich habe gefunden, die haben beide sehr gute Leistung gebracht. Also gerade Lüe mit dem Speed, mit dieser Unbekümmertheit, also wirklich sehr, sehr wertvoll für das Team. Auch eben Iman Bene, wo jetzt zurückgekommen ist von der Verletzung, das erste Mal wieder dabei war bei der Nazi auch. Jung beide, einfach den Schwung, den sie bringen, sackstark. Und dann haben wir natürlich auch noch die Altbekannten auch gehabt, wie eine Lia Welti, die auch, finde ich, eine Top-Leistung geboten hat.
Ja, sie ist gerade speziell noch angesprochen worden im Interview, oder auch die Trainerin Pia Sonntag ist auf der Lia Welti angesprochen worden, und auch sie hat gesagt, dass ja, sie sehr wichtig ist fürs Team, und ich denke auch, das hat man definitiv gesehen, oder?
Ich finde, das ist auch ein mega spannender Mix, wo man jetzt irgendwie so bei den letzten Turnieren und Zusammenzügen auch teilweise auch verletzungsbedingt irgendwie nicht ganz, also man hat sicher auch schon Schritte in die Richtung gemacht, aber jetzt auch von der Bank, wenn eben Iman Bönne, wie wir gesagt haben, und Sidney Scherdenleib reinkommen, Naomi Lüe von Anfang an spielt, aber der Mix mit den erfahrenen, gestandenen Spielerinnen, eben Elia Welti oder Ramona Bachmann mit ihrem 150. Spiel, Anna-Maria Czernogorce, es ist ein spannender Mix, wo man im Gegensatz, sage ich jetzt, zu der Herren-Nazi wirklich die nächste Generation spürt, und das hat wirklich gut gepasst, finde ich, und eben gerade auch mit dem System irgendwie, es hat wirklich irgendwie, es ist so eine funktionierendes Kollektiv gesehen.
Sag noch.
Ja, eben, also nochmal, das mit der Lia Welti, die im Zentrum jetzt halt wirklich recht viel geschaltet und gewaltet hat, wo aber auch eben defensiv mitgeschafft hat, aber offensiv eben auch hat können mit der Valotto und Reutler nebendran, wo wirklich immer so ein bisschen rotiert sind. Also es war spannend gewesen, dem zuzuschauen.
Ja, und ich glaube, wenn man noch ein bisschen effizienter gewesen wäre vor dem Goal, dann hätte man vielleicht sogar können einen Sieg da eintüten.
Ja, ich hätte auch gerade noch den Daner wollen gehen. Also gerade der Geraldine Reutler hat mir mega gut gefallen. Auch ein Top-Pass auf die Goalschance, wo glaube ich, die Valotto genau. Das war ein guter Pass gewesen bei ihrem Ärgsten. Ist auch in Form. Die spielt auch bei Frankfurt gerade aktuell. Eine gute Saison. Ich finde es so witzig, dass gerade eben Thema Liavelti, das erinnert mich so ein bisschen an Graniciaka bei den Männern, auch so ein bisschen, so auch nicht die Abhängigkeit, aber so, schon auch ein sehr zentrales Puzzleteil in dieser Mannschaft und sicher gut, dass sie zurück ist. Ihr kennt meine Haltung dazu, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich finde es immer wichtig, dass man nicht immer nur abhängig ist von einem Spieler oder einer Spielerin, dass das Kollektiv dann nachher nicht auseinandergeht. Und ich glaube, das wird jetzt sicher auch noch wichtig sein, dass sie jetzt sich können, jetzt auch morgen gegen Frankreich, wo ein schwieriges Spiel wird sein, weil Frankreich eine Top-Nation ist, sich Selbstvertrauen holen in den nächsten Spielen. Nachher spielen sie noch gegen Deutschland im Ende November. Und was ist der letzte? Nochmal irgendein Banger auf jeden Fall, wo dort können Selbstvertrauen holen.
Ich glaube, England.
England, genau, stimmt. Und die Automatismen noch besser können reinbekommen. Und dann glaube ich, und darf so einen Auftritt, wie wir jetzt dann gesehen haben am Freitag, der darf absolut Mut machen und Vorfreude.
Ja, mega. Und ja, was auch, gerade finde ich speziell noch spannend und sicher auch wichtig ist, in diesem Freundschaftsspiel vor so einem wichtigen Turnier, ich sage es nochmal, eben der Systemwechsel, es ist glaube ich auch so, zitiere glaube sogar, ich weiß zwar nicht, wer es gesagt hat, aber die Unberechenbarkeit, wo man jetzt hat oder wo man darauf anschafft, dass man in verschiedenen Systemen die eigenen Stärken, je nach Gegner, kann besser rausheben. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es morgen gegen Frankreich vielleicht wieder eine Viererkette wird, aber gerade gegen, sage ich, doch Gegnerinnen, wo eher in der sage ich, Nähe von der Stärke ist, wo man jetzt rein auf dem Papier würde erwarten, da mal so Sachen auszuprobieren und dann auch zu sehen, hey, die funktionieren, und sie funktionieren auch, wenn man durchwechselt, wenn man gewisse Anpassungen macht. Hey, ich glaube, das macht Mut. Und es wird, eben, in dem angesprochenen Spiel wird man weiter sehr gefordert sein und dann, wird das hoffentlich gut kommen.
Ja, und ich glaube, das eine ist, wie die eigenen Stärken können mit verschiedenen Formationen oder wie man sich halt einstellt auf das Spiel auszuspielen. Aber das andere, was ich auch einfach wichtig finde, ist, gerade wenn man auf so ein Turnier zugeht, oder, da geht es auch viel darum, wie kannst du dich auf die einzelnen Gegner einstellen. Und ich glaube, das Spiel hat jetzt wie gezeigt, man ist ready, um den Gegner zu analysieren und dann zu schauen, okay, wie können wir da reagieren. Und wenn man da verschiedene Taktiken oder Systeme im Petto hat, dann kann man sich auf jeden Gegner einzeln mega fokussieren und ist dann wirklich auf top parat auf jedes einzelne Spiel. Und ich glaube, gerade so einem Grossanlass ist das essentiell wichtig.
Definitiv. Und wie gesagt, morgen geht es dann also in Genf gegen Frankreich im Nachbarschaftsduell. Frankreichs letztes Spiel 3-0 gewonnen gegen Jamaika, ebenfalls im Testspiel. Und dann gegen Ende vom Jahr, das haben wir schon gesagt, noch gegen Deutschland und England. Jetzt würde ich sagen, wechseln wir aber auf die nationale Ebene und schauen mal, was da in der Credit Suisse Super League gegangen ist. Es hat viel Goal gegeben, so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Und ich würde sagen, ich übergebe am Till für wahrscheinlich sein Lieblingsthema.
Ja, also ich tue die Überleitung an mit dem Match, wo am meisten Goal gefallen sind. Sicher für einige Highlights darunter gehabt, wo wir sicher noch genauer darauf eingehen. Die Rede ist vom Spiel am Samstag zwischen Vinti und dem FCB, wo der FCB 6-1 gewinnt auswärts. Und ich glaube, der Mann, der da die Schlagzeilen auf sich genommen hat, es ist keine Überraschung, dass das der Sheran Shaqiri war. Relativ kurz vor der Aufnahme jetzt ist ihm auch offiziell noch das Eckball-Goal, also sein zweites persönliches Goal offiziell von der Swiss Football League zugeschrieben worden. Er steht also mit 3 Assists und 2 Goal da, und das gibt es nicht häufig, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch er hat nach dem Spiel gesagt, er wüsste nicht mehr, dass er das letzte Mal hatte, bei den Junioren noch. Aber du hast gesagt, keine Überraschung. Ich meine, ein bisschen Überraschung habe ich jetzt die Shaqiri Masterclass schon ein bisschen gefunden. Also ach, in diesem Ausmaß, oder? Also,
dass er der Man of the Match ist, nicht überraschend. So habe ich es gemeint.
Okay, ja, ich glaube, da können wir glaub, keine zwei Meinungen haben. Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, wie haben die es gesehen? Ist der FCB wirklich so gut gewesen, wie das Resultat das eigentlich wird zeigen? Oder ist es mehr auch gesehen, dass Winterthur da einfach zu wenig gemacht hat und der Shaqiri gerade auch einfach walten lassen hat, wenn er wollte. Ich habe das Gefühl, er hat sehr viel Platz gehabt, sehr viel Freiheiten gehabt. Das andere sind natürlich die Standards, überragende Eckbälle, nicht nur der, der direkt reingeht, sondern auch die anderen Assist und einmal noch an Platte wie an der EM noch. Wie haben die das gesehen?
Also, ich denke sicher, dass der FCB eine gute Leistung gezeigt hat. Für mich so, ist schon auch, dort glaube ich, das verstanden hat, dass du da hin bist, schon auch eine Winterthur, die nicht auf der Höhe ist, zum ja, eine Mannschaft, die vielleicht im vorderen Drittel spielt, wie der FCB, glaube das darf man langsam sagen, zumindest aktuell, ist ja eine Parole bieten. Ich habe gefunden, eben auch mit dem Shaqiri, der hat viel zu viel Platz gehabt. Weiß ich nicht, da können wir vielleicht auch darüber diskutieren, vercoacht ein bisschen. Also ich glaube, man hat ja gesehen, was ihm seine Stärken sind. Der Raum, der freie Anspieler, das weiss man ja, der freie Raum anspielen. Es sind ganz viele Chipball gesehen, jetzt auch am Wochenende, wo er hätte können spielen, die kann noch, er sieht den letzten Pass, den kann er auch schlagen. In den letzten paar Matches ist es jetzt oft noch so gewesen, dass er vielleicht einmal zu viel gewesen ist oder nicht angekommen ist. Gleichzeitig haben sie halt auch gut angefangen, gell? Also irgendwie nach 20 Minuten, ich glaube 2-0. Dementsprechend, ja, ist dann sicher auch viel von diesem Matchplan ist aufgegangen. Das erste Goal war ein Standard gewesen, also ein Eckball von Kevin Carlos, wo er da reinköpfelt. Ist nicht so, wie eher vielleicht eine schlechter klassierte Mannschaft sollte in ein Spiel gehen. Das ist so ein bisschen das, was ich finde, ja, hat Winterthur sicher im FCB ein bisschen Karten gespielt.
Ja, ich würde es auch irgendwie, ich würde mich jetzt auch nicht entscheiden wollen, ob es jetzt so eine Weltklasse-Leistung ist vom FCB oder ob doch die teilweise schon ja, ein bisschen naive Winterverteidigung da den Hauptanteil an dem Resultat getragen hat. Man muss sicher sagen, was der FCB jetzt auch im Verlauf von den zwei letzten Spielen wirklich konstante Entwicklung vom Heimspiel gegen IB über das Spiel gegen St. Gallen zu jetzt gegen Vinti einfach immer besser anbekommt, ist die Offensive. Also das Zusammenspiel dort vorne, wie du es genau gesagt hast, vorne wollen, die Ball in die Tiefe, die hat der Shaqiri auch schon gebracht gehabt, aber die sind dann meistens irgendwie auf die Idee ist nicht eingegangen worden in den letzten Spielen. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl gehabt, hey, jetzt hat es connected dort vorne mit dem Benny Traoré, wo endlich für ihn wieder trifft, nach einer langen Flaute mit einem...
Schönes Goal gewesen.
Ein sehr schönes Goal, aber eben auch ein riesen Pass, wo wahrscheinlich so wenige können spielen in der Schweiz.
Und wo noch vorher fast der gleiche schon für Kevin Carlos spielt, wo dann noch knapp
zwei
verpasst.
Zweimal.
Zweite Halbzeit nochmal,
ja.
Und voll, ja.
Ja, ich glaube, mega wichtig, auch für Traoré, der hat jetzt zwei Monate, ich glaube, kein Goal geschossen und hat ja eigentlich einen super Saisonstart gehabt. Wir haben auch hier den höchsten Ton gelobt und ist dann eigentlich nach dem Weggang vom Bari ein bisschen untergegangen. Ein bisschen.
Ja, absolut. Also ich würde dem Til schon auch recht gerne sagen, die Tendenz, die ist erkennbar und auch so von der Art und Weise, der FCB auch jetzt am Wochenende wieder gespielt hat, ist vieles vorhanden gewesen, was jetzt in der letzten Woche immer wieder mal vom Ansatz her gezeigt haben. Was mir gut gefällt im aktuellen FCB-Spiel ist, dass sie jetzt eben auch unter anderem mit dem Shaqiri, das habe ich glaube hier schon mal gesagt, die viel besser bespielen können. Jetzt hat Vinti natürlich schon auch nicht grossartige Gegenwehr geleistet, aber es ist schon so, dass jetzt mit den tiefen Läufen, jetzt auch beim Goal von Benny Traoré zum Beispiel schon ein guter Lauf, der Kevin Carlos hat zwei Chancen, wo er so einen Ball bekommt vom Shaqiri. Das ist so ein bisschen das, was dem FCB jetzt lange noch ein bisschen gefehlt hat und ich glaube auch, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt auch der Scheck spielt, jetzt gar nicht, seit 4-5 Wochen jeden Match von Anfang an. Das tut ihm gut, das merkst du auch. Und wenn jetzt ein Erfolgserlebnis kommt, auch das haben wir, ich weiß nicht, ob wir es off-record gesagt haben oder nicht, aber der Scheck braucht jetzt mal ein Goal zu machen und das hast du gemerkt, oder? Der hat das gebraucht. Und so wie der Match gelaufen ist, ist natürlich nicht nur für ihn, sondern auch für das Team grundsätzlich ist perfekt gewesen, um mal wirklich da in Drive reinzukommen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass sich beim FCB jetzt wirklich so die Stammelf auch formiert hat über die letzten Matchs. Das ist jetzt immer etwa gleich aufgestellt worden. Und dass man aber trotzdem auch die Breite hat. Also die Spieler von der Bank wie KD oder Soticek, die gekommen sind, haben auch können zeigen, hey, wir haben auch unsere Qualität. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder gerade in dieser Phase von der Saison, dass man sich auch auf eine gewisse Stammelf kann einigen kann, dass die Spieler eben können sich finden und eingespielt sind, aber dass gleichzeitig auch von der Bank noch weitere Qualität kann kommen.
Da wäre ich dann eben gespannt, weil, also, ich weiss, wir haben ja gerade bei anderen Vereinen auch schon in dieser Saison so ein bisschen die Konstanz und Eingespieltheit gelobt, von dem her können wir jetzt nicht, wenn eine FCB das offensichtlich macht, sagen, dass es da auch irgendeine Downside gibt, aber mir nimmt es eben Wunder, was jetzt würde passieren, wenn jetzt sich mal zentrale Player wie irgendwie ein Dominik Schmid oder wieder jemand im Zentrum oder vielleicht sogar ein Scheck irgendwie verletzen würde. Weil mir ist es auch aufgefallen, dass er jetzt die Wechsel natürlich im Resultat bedingt sehr früh gemacht hat und die dann auch funktioniert haben, was aber auch nicht so schwer gewesen ist, sage ich jetzt. Aber mir scheint irgendwie so... Die Breite beim FCB, die von den Namen her schon da ist, ich habe das Gefühl, das könnte dann in der Situation dann irgendwie plötzlich auch zum Problem werden, wenn sie eben nicht würde funktionieren, weil es ist jetzt sehr eingespielt, man ist sehr abhängig von gewissen Spielen, also das ist jetzt völlig hypothetisch.
Also kann man entgegen auch sagen, in ein eingespieltes Team ist es wie einfacher zum Reinkommen von aussen. Also wenn du von der Bank kommst und die Abläufe drin sind, bei denen, die auf dem Platz sind quasi, oder auch wenn du mal von Anfang an für einen musst einspringen, ist es vielleicht auch einfacher. Aber also ich glaube, kann man wie in beide Richtungen ein bisschen auch argumentieren.
Ich glaube, das ist wieder Schlüssel auch. Also dass, weil du logischerweise in einer Saison Ausfall wirst, dass ja, das Konstrukt von einer Mannschaft funktioniert und nicht nur quasi immer abhängig ist von einem Einzelspieler. Das ist aber bei jeder Mannschaft in der Super League so.
Also ich meine,
wenn jetzt bisher wieder Derek Coutesa ausfällt, dann will ich ja sehen, was die gegen die FCZ machen. Etc. pp. Ich glaube, das ist so gross und so qualitativ krass sind wir dann, glaube ich, nicht in der Super League, als dass das nicht bei allen ein Thema wäre. Also von dem her, ja, wird man sehen. Ich finde es noch cool, jetzt zu sehen, wie es dann gegen IB wird, weil es ist auswärts, ist Kunststrasse, auch wenn IB ihre Schwierigkeiten hat, aber ich glaube, das wird jetzt wirklich mal nochmal einen schönen Briefstein zum Momentaufnahme auch wirklich festigen oder zu sagen, okay, wir müssen noch schauen, wo es angeht.
Ja, und dass eingespielte Stammelf jetzt auch nicht der Garant ist für einen Erfolg, werden wir später noch besprechen mit dem FCZ. Also das ist ein Team, wo wir die letzte Woche auch gelobt haben oder angesprochen haben, zumindest dafür, dass die sich gefunden haben. Und,
wo jetzt aber auch zentrale Player, sagen,
Auf Fede Magisano, richtig.
Ja. Aber nein.
Machen wir noch schnell fertig, vielleicht noch ein Wort zu Vinti. Wenn man 6-1 verliert, in einer Negativspirale ist, wie das Vinti aktuell gerade wirklich ist, 7 Punkte abgeholt, alle daheim. Trainer fragt, die wird früher oder später gestellt werden, wenn sie das nicht schon intern gemacht worden haben. Dort ist definitiv Abstiegskampf pur angesagt jetzt.
Ja, absolut. Eben. Zu Vinti, ich glaube, zum Spiel. Ich könnte euch nicht den einen Punkt sagen, abgesehen davon, dass sie die tiefen Bälle natürlich auch teilweise, vielleicht jetzt nicht beim Traoré, das ist ja wirklich Zauberpass im Strafraum gesehen, aber sonst haben sie die tiefen Bälle halt auch ein bisschen provoziert irgendwie. Sie sind irgendwie teilweise recht hoch gestanden. Aber eben, so der eine Punkt, den ich jetzt dort könnte kritisieren, den finde ich jetzt irgendwie bei Vinti noch nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, das führt vielleicht auch jetzt zur Rotlosigkeit. Und ich bin bei dir, Wale, dass die Trainerfrage dort einfach, wie es halt ja, resultatmäßig so ist, wie es beim Patrick Rahmen so war, die wird gestellt werden. Weil, ja, wenn man davon ausgeht, dass das IB dort unten bald rauskommt, dann tut sich schon langsam eine Lücke auf zwischen GC und Vinti und dem Rest. Und ja, es geht auch für Vinti nicht einfach weiter am Mittwoch auswärts gegen St. Gallen. Der FCB, wie angesprochen, gegen IB auswärts am Mittwoch. Und dort nimmt es mir dann Wunder, ob der Fabio Celestini wieder der gleiche Stammelf vertraut. Man hat eigentlich keine Argumente für irgendjemanden zum rausnehmen. Aber es ist halt eine englische Woche. Und ja, das gilt es zu beobachten. und nächste Woche zur Sprache.
sind wir gespannt, ja, wenn du da gerade den Abstiegskampf und auch GC ansprichst, gehen wir doch gerade zu dem Spiel. GC verliert auswärts gegen Lausanne diskussionslos mit 3-0. Und ja, ich glaube, man darf sagen, Lausanne hat sich vor erstem Mal wieder ein bisschen stabilisieren. Glücklicherweise auch jetzt mal ein, zwei Heimspiele gehabt. Sicher etwas, was den Lausanner auch ja, zugute kommt, weil gerade daheim sind sie stark.
Ja, zweiter Platz in der Heimtabelle, wenn man das isoliert anschaut, und dafür nur 11. in der Auswärtstabelle. Also da macht sich schon ein bisschen eine Lücke auf. Ich habe GC jetzt nicht von A bis Z schlecht gefunden, muss ich sagen. Sie haben ihre Möglichkeiten gehabt, haben auch offensiv ein bisschen etwas Zeit gehabt, aber ich meine, alles in allem 3-0, wie du sagst, ist eigentlich relativ diskussionslos gewesen. Rausheben, denke ich, haben wir auf jeden Fall bei Lausanne wieder den Alvin Sanchez. Ja. Der ist in Topform im Moment und macht Freude, so junge Spieler so zu sehen.
Ja, definitiv. Jetzt, wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch nochmal kurz angerissen gehabt in der U21, wo, also die Nationalmannschaft, die sich nicht können qualifizieren konnte. Jetzt hat der Blick gerade die letzten zwei Storys gemacht über das Thema Jugendförderung. Und gleichzeitig ja, haben wir jetzt doch trotzdem mit Marvin Sanchez jemanden, wo wie du es angesprochen hast, wo Freude macht, wo Kreativität und ja, Unbekümmertheit auch strotzt, im 1 gegen 1 wirklich richtig gut ist, richtig ja, gute Entscheidungen trifft, vom Goal vor allem auch, tut es mir extrem abschlussstark ist, also braucht nicht viele Chancen. Und ja, das haben wir gesehen. GC habe ich auch gefunden übrigens, Linus, offensiv nicht existent, aber ja, in der Defensive dann halt trotzdem leider für sie aus ihrer Perspektive zu wackelig, um dort können irgendwie dagegen heben.
Es hilft halt in der Situation, wo GC ist. Wir können ja hier wieder die Parallele zu Vinti ziehen. Wir wiederholen uns ja auch ein bisschen, dass nicht alles schlecht ist, aber auch dort, es hilft halt in der Negativspirale, was sich GC jetzt halt nach dem Zwischenhoch, nach dem Kleinen wieder befindet, auch nicht, wenn in der zweiten Minute schon so ein Abwehrbock passiert, wo dann halt Alvin Sanchez, und da bin ich bei dir, Walle, super fertig gespielt, mega ähnlich wie letzte Woche, wenn er souverän abschließt, und ja, dann macht's Freude zum Zuschauen. Und bei GC hingegen, ja, also auch dort, same wie bei Vinti, also der Schellibaum, der wird auch challenged werden, sicher, in der nächsten, wenn nicht jetzt schon, dann in der nächsten Woche. Also der spielt auch, oder sein Team spielt um seinen Job.
Ja, die Story war ja wieder lustig, oder? Wenn GC, wo jetzt daheim am Donnerstag gegen Lugano spielt, so ein bisschen analog, wie Lugano Viva da ist, jetzt aus dem Nichts würde gewinnen und ja, wieder würde unverhofft, sage ich jetzt ein bisschen plakativ, Punkte gegen ein Team holen, wo man eigentlich nicht budgetiert hat. Wir werden sehr sicher auch spannend, der nächste Gegner für Lausanne. Die andere Heimmacht, nämlich auswärts in Yverdon am Dienstag, also am Morgen schon, bin ich sehr gespannt, ja.
Ja, bevor wir jetzt zu Yverdon gerade weitergehen, noch ein Punkt, den ich gerne würde ansprechen von diesem Match, so ein bisschen der Schlusspunkt, die rote Karte gegen den Karocco. Hey, muss ich einfach sagen, ich verstand es nicht. Ich verstand nicht, wie doch die rote Karte gezückt werden. Also zum Situation schnell erklären, er spielt im Mittelfeld einen Pass, er rutscht wirklich aus und ja, schwingt dann halt wie das Bein ein bisschen durch und dann der GC-Spieler, weiß gar nicht, ist der
Abraschi,
glaube ich, ja. Ist dann wie halt auch noch dort, versucht so wie den Pass zu blockieren, hat das Bein dort, es gibt den Kontakt, aber der Kontakt hat kaum Impact, oder? Also klar trifft er ihn überhalb vom Knöchel, aber der Karocco spielt einen Pass, rutscht wie so ein bisschen weg. Der Impact kann gar nicht jetzt irgendwie so stark sein, dass das für mich eine rote Karte wird gerechtfertigt. Es ist nicht so, dass er reinrutscht und wirklich so nach vorne geht und es gefährlich ist, sondern das Bein schwingt einfach durch und natürlich ist das Bein gestreckt, wenn du einen Pass spielst oder wenn du schiessest, und es ist nicht die, ja, es ist jetzt in der Saison jetzt die erste, ich glaube, so krasse Situation für mich, aber in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder mal gern. Ich verstand es einfach nicht.
Ich finde es geil, dass der Lino sich jetzt in der zweiten Woche nacheinander über Schiri so fragt, auch wo mich immer als Verschwörungstheoretiker darstellt, wenn ich wieder mal eine Verschwörung sehe gegen irgendwelche Teams von den Schiris. Nein, aber ich bin voll bei dir. Ich weiss leider nicht mehr, wer das Spiel war, aber ich kann mich an, es ist glaube FCB gegen St. Gallen gesehen letztes Jahr, wo ein FCB-Spieler, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es eigentlich genau die gleiche Situation ist. der am Ball ist, also in dem Fall jemand vom FCB, glaube ich, spielt den Ball und dann ist jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, dann
weiss,
ist das Bein halt gestreckt und es macht die Bewegung und dann kommt der Gegenspieler in die Bewegung rein. Und ja, klar, also wenn du wirklich nur drauf schaust, wo sind die Stellen, wo ist das Schienbein, dann ist es rot, aber du kannst es wie fast nicht verhindern, weil sonst musst du bei jedem Ball, wo du spielst, musst du schauen, hey, kommt gerade noch ein Gegenspieler. Also übertrieben gesagt jetzt.
Ja, voll, oder als Verteidiger kommst du dann jedes Mal vorne dran, wenn einer schießt, damit er dich noch verwischt und dann ist es faul und rot. Also, das kann ja nicht sein. Und eben, mein Punkt ist halt wirklich, der Impact nach vorne findet so fast nicht statt. Es kann in dem Sinne nicht wirklich eine gefährliche Verletzung geben. Ich finde, man kann trotzdem von mir aus das abpfeifen und sagen, hey, er hat die Kontrolle nicht gehabt in dem Moment, weil er halt rutscht, also ausrutscht. Aber ja, wenn man das mit dem Husic vergleicht, wo man vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen, wo reinrutscht mit offenen Sohlen und nur mehr Geil kriegt. Ich
glaube, nicht zu besprechen.
Ja, aber auf so als Vergleich, das ist einfach krass. Klar. Aber gut, jetzt habe ich kurz gewendet, jetzt ist es okay.
Sind wir froh. Ja.
Dann Fall zu Luzern, Yverdon als nächstes würde ich sagen. 2-3 Yverdon, wieder mit einem Sieg, wo man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat.
Aber die setzen sich Bitcoins, ja.
Riesen-Points für Yverdon und die setzen sich wirklich so fest dort in der Mitte von der Tabelle. Ja, und Luzern, muss man sagen, hat sich ein bisschen selber geschlagen, den Match.
Ja, mega, also... Haben vor allem den Anfang verschlafen. Ist natürlich alles andere als cool, wenn du irgendwie nach 20 Minuten 2-0 in Rückstand legst. Yverdon gätzig rausgekommen, gerade von Anfang an, hat mit dem Boris Cespedes auch einen Spieler in ihrer Reihe, ehemals Genf, wo in Topform ist, wo, ich glaube, auch schon das sechste Saisongoal geschossen hat, wenn es mal richtig ist. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Yverdon, wo das gut gemacht hat, her daher, aber ich denke, es darf nicht der Anspruch sein vom FC Luzern, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, in der Verfassung, wo sie sind, weil das ist schon ein bisschen eine absteigende Tendenz gerade aktuell, aber ja, da müssen eigentlich 3 Punkte an, wenn man ja wie Luzern möchte zumindest vorne dabei sein.
Ja, absteigende Tendenz ist sicher jetzt nach dem Resultat sichtbar. Ich meine, sie haben jetzt 2 bittere Niederlagen nacheinander. Die gegen IB ist schon nicht ganz zwingend gesehen. Dort hätte man mit ein bisschen Effizienz noch etwas können holen. Und jetzt halt einfach rein vom Gegner und durch die Tatsache geschuldet, dass man eigentlich daheim relativ gut ausgesehen hat in dieser Saison. Ist auch der erste Auswärtssieg übrigens von Yverdon in dieser Saison. Ja, ist sicher eine gewisse Negativtendenz sichtbar bei Luzern. Eben gegen IB ist man noch als Tabellenführer ins Spiel gegangen. Und was ich einfach so denke, es ist Anfang Saison schon oft so gewesen bei Luzern. Man zeigt dann immer noch Moral und man ist, glaube ich, irgendwie schon wirklich zum Gefühl, dritte, vierte Mal in 2-0 hinten. Die Saison kommt noch aufs 2-2 an, holt den Ball aus dem Netz und pusht wieder und das Stadion brennt, trotz Kurve, die nicht im B-Sektor, sondern im D-Sektor ist. Aber ja. Und dann kriegt man wirklich so ein einfaches Goal. Also wirklich so, auch wieder, ich habe das Wort heute schon gesagt, aber so naiv verteidigt irgendwie. Ein Mann nur hinten. Also 2 und der eine wird ausgelöst und dann ist 2-1. Also das darf einfach nicht passieren irgendwie in der Nachspielzeit. Und ja, jetzt eben 2 Niederlagen in Folge und jetzt wird es Donnerstag nicht einfacher, auswärts gegen Servet.
Ja, ich habe mich jetzt schon auch noch mal ein bisschen gefragt bei Mario Frick. Mir jetzt aufgefallen, er hat in den letzten paar Matches immer wieder mal mehrfach Wechsel gemacht, auch über die Pause oder mal vor einer Woche, 2 da raus, irgendwie nach 30 Minuten rausgenommen. Auf der Stürmerposition haben wir lang vom Lance Villiger geschwätzt, der jetzt aber auch die letzten 2 Mal nicht von Anfang an gespielt hat. Dort hat man ja noch den Adrian Grubic geholt, also zurückgeholt. Der hat ja letztes Jahr schon ausgelehnt bei Luzern gespielt, ist jetzt aber auch relativ früh raus und eben besagte Lars Villiger ist reingekommen. Also dort dunkt es mich, hat auch seine erste Elf noch nicht so richtig gefunden, dass obwohl sie ja auch eine gute Phase schon gehabt haben in dieser Saison und jetzt irgendwie hapert es gerade dort ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist das Thema, das sich heute ein bisschen durchzieht, oder? Mit der Startelf finden, nicht finden. Aber ich glaube eben, wenn es so sich zeigt, oder wie in dem Fall, dann ist es sicher, ja, dann ist es problematisch. Und dann, ich weiss nicht, ist vielleicht auch amig so mangels Vertrauen in gewisse Spieler. Wie nimmt das denn der Spieler auf? Wenn du mal in der Startelf drin bist, dann nicht. Also, es ist auch immer eine Frage von Kommunikation, wo wir jetzt von außen natürlich nicht können drauf schauen können. Aber ja, also, das ist, ist tricky. Punkt.
Ja, also, vor allem, ich würde es so sogar formulieren, er hat sie mal gefunden gehabt und jetzt wieder verloren. Also, so, in der Zeit, wo Luzern 3-4 Matches in Folge gewonnen hat, eben die erste gesehen ist, haben sie eigentlich nie irgendetwas geändert. Und eben jetzt doch wieder ein paar Änderungen, auch wieder halt eine bittere Verletzung vom Beloco.
Aber haben wir wieder bei dem Thema übrigens. Das ist einer der wichtigsten Spieler bei Luzern.
Genau,
ja. Wieder beim Thema, aber und ja.
Klar, der fehlt, aber wenn du 3 Wechsel musst machen in der Pause, dann ist etwas, hat nicht funktioniert, obviously, in der ersten Halbzeit. Und ja, darum würde ich dir die Aussage unterschreiben, dass er seine Stammelf im Moment wieder sucht, nachdem er sie eine Zeit lang eigentlich mega souverän gefunden hat.
Ja, also fairerweise, eben, Villiger ist reingekommen, Ottiger und der dritte haben jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber das sind alle Spieler, die auch sehr regelmäßig spielen. Also immer reinkommen oder vielleicht auch mal von Anfang an spielen. Also ist für mich ganz klar auch ein Zeichen, dass der Mario Frick nicht ganz zufrieden ist. Das Vertrauen, auch nicht immer gleich ausschüttet. Und ich bin sehr gespannt. Auswärts gegen Servet ist natürlich ein bisschen eklig, gell?
Ja, ein bisschen eklig, wahrscheinlich noch untertrieben. Dürfte momentan wahrscheinlich einer der schwierigsten so Matches auf dem Papier sein, wo kannst du haben, denke ich. Und ich werde hier Dienstag daheim gegen Lausanne. Eben Lausanne auswärts nicht wahnsinnig stark. Von dem her vielleicht eine Möglichkeit für Iverdor, um gerade noch die nächsten Punkte holen.
Ja, 3 Siege in Folge wäre es dann. Das wären natürlich Big Points. Und Big Points hat es auch beim nächsten Spiel gebraucht von 2 Teams, die auch eher eine gewisse Negativtendenz haben im Moment, nämlich Sion und St. Gallen, wo sich 2-2 trennen. Vielleicht bei St. Gallen noch kurze Schlenker aufs internationale Parkett. Die haben unter der Woche daheim gegen Fiorentina gespielt. Dort eigentlich auch aus meiner Sicht ansehnliche Leistung gebracht. Sind auch in Führung gesehen, haben dürfen mit der Überraschung kokettieren. Aber am Schluss hat sich dann halt dort schon wahrscheinlich das bessere Team durchgesetzt. Gerade auch ein Team, wo wir auch schon gesagt haben bei der Vorschau auf das Spiel, wo im Moment wirklich in Hochform zu sein scheint mit der AC Fiorentina. Jetzt am Wochenende wieder 5-1 gewonnen daheim gegen AS Roma, also auch nicht eine kleine Nummer. Und ja, dort wird man wahrscheinlich als FC St. Gallen das Positive mitgenommen haben, aber es ist halt gleich eine weitere Niederlage. Und egal wie der Gegner heisst, die tun immer weh. Und dementsprechend hätte man sich gegen Sion sicher wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden, aber das ist nicht gelungen.
Also, den Match habe ich nicht live gesehen, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, aber ich habe mal den Zwischenstand gesehen und wer uns das Tippspiel angeschaut hat, der würde gesehen haben, dass ich 2-1 getippt habe für Sion. Ich habe es ehrlich gesagt absolut erwartet, dass es genau so rauskommt. Ich finde persönlich, St. Gallen kann zufrieden sein mit dem Punkt. Du musst dir vorstellen, um nochmal auf das Fiorentina-Spiel zu sprechen kommen, du betreibst sehr viel Aufwand, oder? Das ist ein Spiel, das halt auch nochmal eine grössere Intensität hat als jetzt vielleicht das durchschnittliche Super-League-Spiel. Und das kostet Kraft, nicht nur physisch, sondern auch mental, vor allem wenn du dann hinten raus doch als Verlierer vom Platz gehst und dann ein paar Tage später musst du auf Sion fahren, keine Ahnung, irgendwie 4 Stunden von St. Gallen aus. Und so hat das Spiel ja dann ein bisschen angefangen. Also es war ein relativ frühes Goal gesehen, was Sion schießt. Sie können auch relativ schnell zwar reagieren, aber keine Ahnung. Also Sion hat ja glaub, einen Lattenschuss, einen Pfostenschuss. Also Sion müsste das Ding heimnehmen. Und muss ich jetzt am Ende vom Tag auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen, dass sie mir die St. Galler eigentlich da nicht können bodigen können, weil das wären 3 Big Points gesehen, Linus, du hast es angesprochen gehabt. Sion tut jetzt langsam aber sicher auch wieder ein bisschen mit dem Abstieg flirten.
Ja, und vor allem Sion hat ja wirklich einen guten Start gehabt in der Saison. Vielleicht ein bisschen überraschend auch gesehen, wie gut sie performt haben am Anfang und jetzt aber seit, 7 Spielen ohne Sieg. Und also ich glaube, da werden sie sich nerven bei diesem Spiel. Also ich meine, sie machen ja noch das 3-2, das vermeintliche 3-2 am Schluss, ein bisschen turbulente Situation.
Das ist so bitter und so schlecht gelöst, ey. Ah, oh Gott, ja.
Ich check's auch nicht. Also ich
kann immer... hätte viel früher müssen unterbrechen.
Du siehst ja, dass er schon komplett von der Aktion wegrennt, der Schiri, aber das Spiel geht einfach weiter und ich habe auch kein Pfiff.
Ja, ich glaube, er pfifft dann. Und es hat... In dem Moment, wo
er... Er kriegt wahrscheinlich einen Call irgendwann, ey, du musst unterbrechen. Aber das Problem ist, und darum kommt es erst so weit, dann müsste viel früher noch kommen, weil nachher musst du es laufen lassen. Also, ist ja absolut, also ich kann den Frust von Sion absolut nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Also im Fernsehen sieht es so aus, als würde der Angriff von Sion nach links weitergehen und der Schiri rennt einfach nach rechts zu dem Encontre da. Aber ich habe kein Pfiff gehört. Oder mega spät erst.
Ich habe wirklich probiert, genau anzuhören. Und in dem Moment, wo er sich wegdreht und eben in die Richtung dann geht, andere Seite vom Spiel geschehen, dann pfifft er, glaube ich,
okay,
ab.
Erst,
wo der Ball dann im Strafraum ist. Okay. Es ist schwierig zu beurteilen.
Ja.
Ich glaube, es ist mehr so ein Fall gewesen von... Gewisse Spiele haben den Pfiff nicht gehört. Du hast ja gesehen, ein paar Verteidiger haben wie so den Arm dann oben gehabt und hey, es ist wie so gestoppt. Auf jeden Fall extrem bitter. Ich glaube, auf das können wir uns auf jeden Fall einigen. Und
dann hast du die Mähne, das konstante, die blonde, lange Mähne, hast du gesehen, wie man das Feld
rennt. Ja, das sind auch die Emotionen. Und es ist ja auch ganz offensichtlich für uns, die noch die Fernsehbilder hatten, schwierig gesehen, um irgendwie den Überblick zu behalten. Aber auf jeden Fall sehr, sehr unlucky. Sion bekommt daheim wieder eine Chance, um es besser zu machen, nämlich gegen einen FCZ, der ja auch ein bisschen geschwächt ist, jetzt noch mit der Spielsperre von Perea und dem Fehler von Marquesano. Und St. Gallen spielt ebenfalls daheim gegen Winterthur, wo man auch davon ausgehen kann, dass die Chancen zumindest auf Punkte nicht so schlecht sind.
Aber auch dort, um das Thema nochmal aufgreifen, auch dort fehlt jetzt bei St. Gallen 2 Spielsperren hat er bekommen, der Köbels nach der roten Karte. Der Mann im Moment, wo trotz schlechter Resultat eigentlich in jedem Spiel getöpft hat, sind ja sowieso schon eben am Limit gefühlt, eben verletzungstechnisch, formmässig, irgendwie luftmässig gefühlt auch ein bisschen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber der Heige gewinnt, der auch nicht vor Selbstvertrauen trotzt.
Wobei ich muss schon sagen, also bei St. Gallen nur noch schnell sehe ich also vor allem Probleme in der Defensive. Also die haben das letzte aufgeschrieben gehabt, zu null gespielt gegen Trabzon am 22. August. Also das sind auch das sind 2 Monate jetzt, wo die nie mehr zu null gespielt haben, und offensiv finde ich schon, dass sie dort noch eher ein bisschen breit aufgestellt sind. Du hast das letzte Mal in der Folge angesprochen gehabt, Akola ist verletzt gewesen, hat jetzt wieder gespielt, also ist reingekommen am Wochenende. Und ich denke, das sollte einen Weg länger gegen Vinti. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Und kommen zum nächsten Spiel. Und zwar ein weiteres Topspiel vom FCZ gegen Servet, wo 3-1, also respektive 1-3 gewinnt und einmal mehr zeigt. Und wir haben den Fahrer kurz angesprochen, dass absolut in Topform ist, nämlich der Derek Kutesa.
Ja, also ich glaube, das müssen wir jede Woche sagen. Also ein paar Statistiken hier gesehen, wie viele Minuten er pro Goal braucht. 98, glaube ich. Also alle 98 Minuten macht er ein Goal, das stimmt. Der erste Doppelpack zwar für ihn, aber eben, er könnte ja noch 2 Assists mehr machen, wenn der Crivelli und der Stefanovic die ihre Chancen machen. Aber ja, er ist sicher im Moment Teil generell von einer sehr gut funktionierenden Servet-Offensive, aber schon der, wo vieles davon ausgeht. Vielleicht neben Stefanovic in diesem Match noch, aber ihm zuzuschauen macht Freude. Und natürlich, was ihn auch in die Karte gespielt hat, ist, dass der FCZ sicher auch die Tiefe zugelassen hat, wo natürlich eine Hypothese dann auch ausnutzt.
Ja, das ist natürlich etwas, was der Spieler so spannend macht, oder? Dass er zum einen das Tempo hat, zum auch hinter der Abwehr kommen, zum anderen kann er ja auch aus dem Fuß, und es ist ein sehr guter 1 gegen 1 Spieler, immer wieder für Gefahr sorgen, ist vor allem jetzt gerade auch, es läuft gut, nebst dem, dass er auch wirklich seine Qualität hat, aber er ist auch vor allem gerade aktuell vor dem Goal verdammt gut. Gleichzeitig zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, eben die, das mit der Tiefe, die der FCZ nicht so in den Griff bekommen hat, Tempo, wo ein Thema ist beim FCZ, wo vielleicht nicht so viel Tempo hat, gerade in der hintersten Reihe, ist mir noch aufgefallen, etwas, was mir sehr gut gefallen hat, auch wenn er dann ausgewechselt worden ist in der 30. Minute, Steve Rouillet, macht ganz früh ein giftiges Foul am Perea. Und Perea ist ein physischer Spieler, oder? Und mir hat das gut gefallen, die Gale kommt ein bisschen zu früh, weil nachher gibt es da zwei Dreser-Situationen, wo er dann gefördert ist und vom Hebi rausgenommen wird nachher. Aber von einem Leader braucht es mal so eine keine Ahnung, so ein Zeichen setzen, sagen wir es so, wo glaube ich, dem Spiel jetzt auch in der Offensive vom FCZ irgendwo durch ein bisschen geschadet hat, eben Kreativität von Marquesano, die sicher auch gefehlt hat. Und Servet, wo, wie du, Till, das auch schon gesagt hast, gerade offensiv das Kollektiv hat, was sehr gut funktioniert.
Ich bin gerade noch ein bisschen beim Happy hängen geblieben. Das ist mega herzig. Wie haben wir ihn so genannt?
Nein, man sagt immer. Also, man sagt immer. Ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Jeder Happy.
Auf jeden Fall wichtiger Wechsel, dass er den Ruhe rausnimmt. Dass man hat ja gesehen, wo der Ruhe raus ist, der ist hässig.
Ja, bitte für ihn, aber nicht. Also, das Spiel war wahrscheinlich in eine andere Bahn verlaufen, wenn er drauf geblieben wäre und die Rote gefasst hat. Das hat ein bisschen mehr Pech, hätte sie auch bekommen können, dort einmal. Mhm. Aber gut, ja, der FCZ hat jetzt lange die Spiele immer noch vermögen heimbringen. Jetzt glaube ich, kann man sagen, dass die Qualität von Servet zu gross war, um hier noch irgendetwas mitnehmen. Aber wie wir schon gesagt haben, der FCZ hat am Mittwoch in Sion die Chance, ohne Perea, Marquesano auch schon angesprochen, das Ganze wieder besser zu machen. Servet spielt daheim gegen Luzern.
Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Spiel von dieser Runde, Lugano gegen IB. Da auch noch vielleicht kurz, bevor wir in das Spiel reingehen, den Blick zurück, was international gelaufen ist bei diesen beiden Teams. Da haben wir zum einen Lugano, der auswärts 1-0 gewonnen hat beim Lada Boleslav, wo wir dann so die zwei Penalty-Saves vom Saipi drinnen hatten. Also das schon ein ziemliches Highlight gesehen, der Match.
Ja, also das ist immer das Geiste für einen Goalie, kann ich mir vorstellen, wenn du halt den ersten hebst und dann einfach die Wiederholung, wo wahrscheinlich alle ausrasten, dass es nochmal wiederholt wird, dann hebst du ihn einfach nochmal. Also das ist schon ein Statement, aber ja, ich glaube, sonst kann man über den Match muss man glaube nicht viel mehr sagen. Pflichtsieg ist europäisch, also in der Conference League jetzt ganz vorne dabei und ja, für Lugano aber sicher wichtig, dass sie dann in der Liga gerade haben können weitermachen.
Ja, und das Bild in der Conference League, das zeichnet sich irgendwie auch noch spannend. Also wenn man dort in die Top 8 hineinschaut, hat man Lugano zum Beispiel drin und dann aber auch Teams wie Chelsea auf der einen Seite und Bialystok auf der anderen Seite. Also das ist schon...
Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, wo kommen die?
Viel Liebe für die Conference League.
Okay. Ja, vielleicht noch schnell ein kleines Wort zu IB, wo gegen Inter sehr unglücklich hinten raus mit 1-0 oder 0-1, wie man es will, verliert. IB, der einen guten Match gezeigt hat dort. Sie haben es im Blue noch ein bisschen kritisiert. Die Spieler sind alle relativ zufrieden gewesen und auch nicht wirklich darauf eingegangen, ja, dass sie jetzt verloren haben und so. Du hast auch gemerkt, ja, dass die gelacht haben oder dass die lächzen nach einem Auftritt, ja, wo Selbstvertrauen gibt. Auf der anderen Seite, was ich mir gedacht habe, ist, muss schon auch sagen, mir jetzt nicht überrascht, klar, Inter ist ein Top-Team und ja, das Goal hat die IB müssen schiessen, mindestens, um dort etwas mitzunehmen, weil am Ende vom Tag gegen eine Mannschaft, die individuell gut ist, da darfst du keine Sekunde schlafen, weil sonst klingelt es dann halt trotzdem noch. Ich meine, die haben den Thuram und den
Laut
haben sie reingebracht, irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Minuten vor Schluss und das langt dann halt. Aber gut, ja.
Etwas muss ich dann noch schnell sagen, also ihm wird es relativ egal gewesen sein, jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, ihm ist es auch jetzt wahrscheinlich egal, wenn ich es sage, aber muss man sagen, David von Ball muss gegen Inter sehr stark
auftreten. Ja, hat der Benaldi noch gehabt, genau.
Der Nachschuss gut gehabt, auch so ein Spar, sehr starke Saves, also das wird ihm persönlich, nachdem er hier im Game Changer immer kritisiert worden ist, sicher balsam für seine Seele. Im Gegensatz zum Liga, wie es dann weitergegangen ist. Also nicht wegen ihm, sondern wegen dem Team.
Nein, also ich wollte eigentlich noch anknüpfen an das. Gegen den Steffen dort einmal habe ich im Kopf eine
Szene. Genau, mehr habe ich auch gedacht. Mit Musser ist, gell?
Ja. Am Anfang, ja, voll.
Ja. Auf die lange Frist hat es dann nicht so viel genützt, weil Lugano das Spiel, würde ich sagen, einfach klar besser war. Was ich vielleicht, bevor wir so in die Spielanalyse noch ein bisschen gehen, würde gerne ansprechen, ist die ganze Rotationsthematik bei IB. Also man hat gegen Inter ja brutal durchrotiert, ich glaube irgendwie 7 Wechsel oder so gehabt. Ja, ich glaube, alle sind ein bisschen überrascht gewesen von dem, nachdem man ja gegen Luzern gewonnen hat. Und die Aussage von Manja vom Spiel dort ist gesehen, dass es alle braucht, gerade wenn man so viel Match in so kurzer Zeit hat. Und jetzt wiederum hat man wieder rotiert und hat im Vergleich zum Luzern-Sieg, wenn man jetzt den wieder nimmt, nur ein Wechsel gehabt. Also wie so ein bisschen Super League 11 und internationale 11.
Also Mir hat's mega verwundert. Also, es gibt sicher Argumente und ich finde es auch, ja, man kann das verstehen, was der Joel Manja sagt, dass gerade er als neuer Trainer irgendwie alle will on board haben und ihnen auch die Möglichkeit gibt gegen so einen Top-Gegner wie Inter. Aber ich habe die Aufstellung, also ich habe gedacht, jetzt wünschst du endlich wieder mal in der Liga 2-1 gegen Luzern, dann hast du so ein Highlight, hast Inter im eigenen Stadion. Und dann habe ich die Aufstellung gesehen und echt so gedacht, hey, was läuft? Also wirklich auf 7 Personen, auf 7 Positionen geändert, eben gewisse Spieler, die jetzt wirklich diese Saison noch nicht so oft eingesetzt worden sind, Lacomi im Zentrum und auch andere Beispiele, wo ich gedacht habe, okay, und jetzt rotiert er eigentlich wieder komplett zurück und macht eben im Vergleich, wie du es gesagt hast, wie Linus, zum Luzern-Sieg nur ein Wechsel. Und ich will nicht vorgreifen im Vertief, wir gehen noch aufs Spiel ein, aber die das Interview gesehen haben von Benito nach dem Spiel, wo er wirklich konkret sagt, wir haben Spieler, die Latsch ziehen, wenn sie nicht spielen und dann spielen sie wieder und dann performen sie nicht und so, das muss man ja mit dieser Situation in Zusammenhang bringen, dass jetzt eigentlich innerhalb von einer Woche du eigentlich fast alle Kaderspieler gesehen hast und gewisse haben nicht gespielt in der Liga, gewisse haben in den Champions League gespielt. Also, ja, ich kann es irgendwie, es ist jetzt nicht ganz aufgegangen für mich, das Zeichen vom Joel Manja, dass er da Liga und Champions League differenziert, was die Startelf anbelangt.
Also, ja, resultattechnisch ist es sicher nicht aufgegangen, jetzt am Wochenende, jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen Inter, würde ich jetzt schon aber behaupten, dass, du hast das letzte Woche sogar noch gesagt, für dich ist es eine sehr überraschende offensive Wahl gegen Luzern, dass er nicht können, so offensiv quasi in Anführungszeichen in das Spiel reingehen. Das finde ich nachvollziehbar. Dass natürlich dann gleichzeitig aber für eine Mannschaft, die schon verunsichert ist, auch kein Flow aufkommt, das ist eine andere Geschichte und das ist die Schwierigkeit, die IB hat. Die lässt sich aber auch nicht wegdiskutieren, weil die Doppelbelastung mit verschiedenen Arten von Gegnern halt auch irgendwo Tatsache ist. Ich glaube, das Problem ist eher dort, dass die Mannschaft, die auch braucht oder die IB auch braucht, für eine Meisterschaft, für die Saison in der Super League, dass die noch nicht steht und ja, dass es dort halt einfach immer wieder Sorgenkinder gibt, wo Thematik sich nicht verändert. Und jetzt als Beispiel Husic müsste mit der roten Karte vom Platz fliegen, haben wir gesagt, Gamara fällt jetzt wochenlang aus. Das Interview von Benito, wo auch nicht die Thematik, die sind ja alle schon gegeben. So. Also,
ja, obwohl die Thematik eben so Spieler, die jetzt nicht quasi ihre Leistung bringen oder nicht alles scannen, so wie man sich quasi gehört hat von Benito, dort muss man auch sagen, der Manja ist ja auch vielleicht installiert worden oder ist bekannt dafür gewesen, dass er einen guten Spirit ins Team bringt, oder? Und wenn jetzt das auch nicht funktioniert, dann ist es natürlich schwierig, gerade in der Situation, wo sich IB jetzt befindet.
Gut, aber sie haben noch 3 Matches gehabt bis jetzt. Also fair, dass er gefordert ist, um dort schleunigst eine bessere Dynamik in der Gruppe zu bekommen. Das ist klar, fairerweise. Es sind erst 3 Spiele gewesen, 2 davon Meisterschaft, 1 gewonnen, 1 verloren. Ich finde, man darf schon auch nicht ganz vergessen, woher IB jetzt gerade kommt. Und das ist von einer schwierigen Situation, wo ich schon auch würde sagen, ey, dann kann man, auch wenn Lugano Doppelbelastung hat, ebenfalls, aber man kann in Lugano verlieren.
Es absolut, ist, absolut.
Ist nicht einfach, aber ja, die Nebenschauplätze, das ist sicher etwas, wo das Hauptkriterium jetzt muss sein für die nächsten Spiele, damit man dort wieder einen positiven Flow anbekommt.
Aber du hast es gerade angesprochen, weil Lugano, oder? Also ich meine, darf man nicht vergessen, das ist eines der besseren Teams in dieser Liga. Du hast letzte Woche ein bisschen den Mahnfinger gehoben, nachdem sie da Punkte gedroppt haben. Und ich finde, mit dieser Leistung jetzt haben sie schon eine Reaktion gezeigt auf die Niederlage. Ich glaube, vor allem, wenn mir super gefallen hat, Aliseda und Steffen, beide für mich ganz, ganz stark in diesem Match.
Ich finde einfach noch, vielleicht abschließend zu IB, ich finde so, dass dort keine gute Stimmung ist im Team, das versteht sich ja von selber. Aber irgendwie durch das Interview hat für mich als Außenstehende hat jetzt der Loris Benito so fast schon wieder eine nächste Baustelle aufgemacht, weil das ist schon recht persönlich gewesen, wenn er das formuliert hat. Und klar, er ist Captain, er geht voran, er haut auf den Tisch, das haben wir auch schon gesagt in dieser Folge, dass das, oder vorher, dass das auch braucht von einem Captain manchmal. Aber bezüglich Wortwahl finde ich das im Fall schon ein bisschen heikel, weil also die Spieler, die das betrifft, denen wird er das auch schon gesagt haben. Also sie wissen, wer er meint, und wir können auch darüber spekulieren, müssen wir jetzt aber nicht, aber irgendwie so auf eine persönliche Ebene gegen Spieler gehen, das wird jetzt die Stimmung sicher nicht besser machen. Und eben, resultattechnisch ist die sicher nicht gut gesehen, das ist logisch, man ist Drittletzte, in der Champions League glaube ich auch Drittletzte oder Zweitletzte. Natürlich ist die Stimmung nicht gut, aber eigentlich habe ich immer so gedacht, hey, man weiss eigentlich schon grundsätzlich, dass man gut ist, und klar, man bringt sich aufs Feld, das ist frustrierend, aber jetzt geht es irgendwie noch so auf eine persönliche Ebene, und ich glaube, das können sie jetzt das können sie gar nicht brauchen, weil eben, gerade auch mit der Personalsituation, als Beispiel, also in der Innenverteidigung, das ist Notfall, oder? Also, wenn jetzt der Husic noch gesperrt gewesen wäre, dann, also ja, er wird wahrscheinlich sowieso gegen IB wieder mit dem Lauper, gegen FCB, mit dem Lauper spielen in der Innenverteidigung, wo es gegen Inter ja einigermaßen gut gemacht hat, aber das hättest du eigentlich auch nicht wollen, dass er jetzt in der Innenverteidigung muss spielen, und irgendwie, es hat viele junge Spieler, die immer wieder Einsätze bekommen, mit dem ATK zum Beispiel, und wenn es dann noch so in eine persönliche Ebene geht, dass du irgendwie Schiss haben, dass du Fehler machst, weil sonst wirst du von deinem Captain auseinandergenommen, irgendwie. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich habe das Interview schon recht krass gefunden.
Also, ich glaube, was man so ein bisschen als Grundsatz kann sagen, ist, dass du das Problem, das du hast, egal ob du in einer Beziehung bist oder irgendwie, keine Ahnung, in einem Kollektiv, in einer Mannschaft oder so, wenn es immer irgendwie geht, dann wird das intern gelöst, und ich glaube, die Problematik ist eher so, dass halt die Themen nicht erst seit gestern am Start sind, und ich glaube schon, dass man darüber kann diskutieren, wie du es jetzt auch mahnend erwähnt hast, dass es nicht die konstruktivste Art ist. Ich meine, weißt du, aus Spielersicht, ich meine, IB kommt aus einer Phase, wo sie, keine Ahnung, diverse Mal Meister geworden ist, oder jetzt der Benito ist, glaube ich, viermal Meister geworden. Am Ende vom Tag wird nach Leistung abgerechnet, wobei auch da muss man sagen, und das finde ich eher vielleicht ein bisschen der kritische Punkt, wenn man jetzt gerade vielleicht das 2-0 von Lugano anschaut, was eben auch gerade nicht so gut aussieht. Mhm. Das andere ist halt frisch, und ich finde, das darf auch Platz haben, ob es auf die Art und Weise muss sein, da kann man darüber diskutieren, dass es aber ganz aktuell einfach ein Thema ist bei IB. Das kann man nicht wegdiskutieren, ob man jetzt für das ein Interview gebraucht hat oder nicht. Naja, glaube ich, ist uns trotzdem auch klar gewesen. Aber ich verstand es, ja, es hilft sicher nicht. Am Anfang des Tages, wenn man jetzt am Mittwoch der FCB schlägt und vielleicht mal einen Winning Strike anfängt, dann sagt aber nachher auch niemand mehr etwas.
Ja, ich glaube gerade noch dankbar irgendwo durch, dass das Spiel jetzt gegen den FCB kommt, einfach weil das wie so, das hat einen eigenen Hintergrund, das ist eine gewisse Rivalität von den letzten Jahren auch, die sich da entwickelt hat oder noch mehr entwickelt hat, und ich glaube, der FCB reist nicht gern unbedingt nach Bern, aber mit einer 6-1, mit einem 6-1-Sieg im Gepäck lässt sich die Reise wahrscheinlich ein bisschen angenehmer antreten, umgekehrt IB, wo mit eher negativen Vorzeichen reingeht, aber eben, ich glaube, das Spiel wird wie immer einfach eine ganz eigene Geschichte können schreiben, und ich glaube, das ist man sich an beiden Orten auch bewusst, dass, also ich glaube, es wird sehr, sehr heiß.
Man sagt auch immer so schön, du kannst, also jetzt gerade aus IB-Sicht, FCB auch, vor allem IB, du kannst viel gewinnen, aber du kannst auch viel verlieren. Und ja, werden wir sehen, wie sich es entwickelt. Lugano spielt auswärts gegen GC am Donnerstag. Und ja, das war es für die Super League. Jetzt würde ich sagen, machen wir ein kleines Thema auf, das mich ganz besonders freut. An dieser Stelle als ein kleiner Spoiler-Barcelona-Fan. Und zwar ist das ja der Clásico, das wahrscheinlich grösste Spiel, das es aktuell auf dem Planet gibt. Und ja, was haben wir denn gesehen, nachdem wir ja unter der Woche schon einen 4-1-Erfolg gegen Bayern München gesehen haben?
Das weiss ich gerade gar nicht. Till, haben wir noch Zeit für Barcelona? Oder? Oder wenn wir es ein anderes Mal machen, vielleicht.
Wo kommt jetzt der Barcelona-Hate an? Das habe ich gar nicht gewusst, dass man da so negativ eingestellt ist gegen Barca.
Nein, gar kein Hate. Nein, ich will eigentlich gerne ein bisschen über Barcelona reden noch. Und zwar, also allgemein vielleicht noch ein bisschen weiter auf Barca eingehen, aber zuerst Klassiker.
Ja, also nur schnell, gell? Ich bin mittlerweile auch ein paar Jahre älter geworden. Also früher habe ich das noch relativ doch wirklich subjektiv und nicht objektiv betrachtet. Es war damals auch eine rechte Rivalität gewesen, Chelsea gegen Barca, so der Hintergeschichte. Mittlerweile kann ich da drüber stehen und ja.
Zwungenermassen auch ein bisschen, würde ich meinen.
Zwungenermassen ein bisschen. Aber ja, ich freue mich also jetzt nicht so fest mit der Walle, der da schon unbedingt für seine Meinung sagen, wenn jetzt Barca gegen Real 4-0 gewinnt.
Ja, nein, also zum Spiel, glaube ich, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass der Matchplan, wie auch schon gegen Bayern aufgegangen ist, dass es auch alles, hey, das ist ein Spiel auf Top-Niveau, das hätte auch können, anders kippen, gell? Also, der Mbappé allein hat 300%ig, der Wien schießt einmal neben dem Goal durch, wo ich gar nicht weiss, wenn er den Ball noch so krass links neben dem Goal durchbekommt. Und bei Barca läuft es und vor allem, ja, ganz wichtig, der Lamine Yamal, der seine Rolle mit 17 schon so Jas kann einnehmen und auch ganz wichtig, vor allem Rafinha, der aktuell einer der Top 5 Spieler in Form ist, glaube ich, kann man so sagen. Hat Spass gemacht, natürlich Lewandowski auch ja, in einer neuen Rolle unter dem Hansi Flick, wo zu funktionieren scheint, vor allem der Kopfball ist richtig, richtig gut. Als Barca-Fan, ist das eine gute Woche gewesen, würde ich sagen.
Ja, und es ist ein guter Saisonstart gewesen. Also du hast jetzt die drei Spieler gerade erwähnt, Lewandowski, Rafinha und Lamine Yamal. Die sind alle drei in der Top 5 von den Spielern in Europa mit den meisten Goals und Assists zusammengerechnet. Okay, alle drei.
Das ist jetzt, ja. Habe ich nicht gewusst.
Der Harry Kane ist dort noch dabei und der Omar Marmoush, ja. Aber die drei sind die anderen.
Nehmen wir.
Ich finde es spannend irgendwie, also ich verfolge La Liga nicht mega intensiv, aber wo der Hansi Flick und Linus, du oder mir können nachher noch ein bisschen über das System reden, oder wo der Hansi Flick jetzt spielt bei Barca, wo du mir vorhin erzählt hast, wo dir sicher auch bewusst ist, weil mir nicht so, aber eben, ich habe nur Personalie gesehen, Hansi Flick. Nachdem ja, Deutschland, naja,
Wintergames und
ja,
was
ja,
weiß ich.
Graugänse
ja,
und so.
Graugänse.
Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, ui, ob das funktioniert bei Barca. Aber ja, der Saisonstart und speziell die Woche mit diesen zwei Gegnern, also da hat Barca in der letzten Zeit auch deutlich schlechtere Woche gehabt, wie jetzt die Woche, oder?
Ja, ich würde jetzt so schnell einhaken, bevor ich es dir wieder gebe, Walle, als auch Barca-Fan, und du hast es sicher ein bisschen enger verfolgt, aber ich glaube, im Sommer hat Hansi Flick nicht viel Kredit gehabt, international, und sind auch alle ein bisschen überrascht gewesen, eher, denke ich, von dem Transfer zu Barcelona. Er spielt einen anderen Fußball, er ist jetzt auch von dem 4-3-3 ein bisschen weg, wo man in Barcelona jetzt über Jahrzehnte immer gespielt hat, oder mit dem System im Mittelfeld mit quasi zwei offensiven Achter und einem Sechser. Und jetzt ist es eigentlich eher so ein relativ klassisches 4-2-3-1, wo dann in Bayern der Erfolg hat, mehr schnelles Umschalten, vertikales Spiel. Es ist ein bisschen ein neues Barcelona das Jahr.
Ja, es hat auch zwei Anpassungen vorgenommen. Es ist schon auch immer noch relevant, oder, gerade was das Mittelfeld angeht. Es ist immer noch eine Raute, auch wenn es ein 4-2-3-1 ist und nicht mehr 4-3-3. Aber gerade fürs Barca-Spiel relevant ist schon immer gesehen, so ein bisschen die spanische Schule, dass ja, du eine Raute, also mit drei Mittelfeldspielern hast, wo du kannst Dreieck bilden. Und das hat er beibehalten, was ich noch spannend finde und was jetzt gerade auch gegen Bayern und gegen Real absoluter Gamechanger war für ihr Spiel, sind Zeitenverlagerungen, wo halt Kanik, der Lamine und Rafinha auch mit dem ersten Kontakt, mit ihrer Schnelligkeit und dem Abschluss ja extrem oft in die Reihe kommen. Und ja, dementsprechend, ja, Basel nochmal, gerade was die Goal angeht, was sie schiessen. Jetzt letzte Saison haben sie nicht so viel Goal geschossen im Vergleich zu den vorherigen. Jetzt wieder, ja, regelmässig wirklich viel Goal schiessen. Und das ist als Fan mega, mega lässig zum Zuschauen. Aber man muss auch sagen, dass sie defensiv natürlich auch immer noch verwundbar sind. Und ja, dass die Saison noch lang ist, auch wenn man jetzt in Spanien gerade sehr, sehr gut durchsteht, aber gerade auch im Hinblick auf die Champions League wird sich eine Mannschaft wieder anpassen, wenn sie gegen Barcelona spielt in dem neuen System, das sie jetzt haben. Und da bin ich gespannt.
Bisschen Offside fallen, trainieren.
Gut,
als Gegner von Barca.
Ja, also der Mbappé ist wie auf dem Offside gesehen.
Sieben oder acht Mal,
ja. Glaube ich. Ja. Ich meine, das zeigt aber auch, wo Hansi Flick sein System verwundbar ist. Das war ja bei Bayern dann so gesehen. Gut spielen die Kontermannschaften, die dann vielleicht den Meter noch warten, bevor sie losrennen. Die können da auf jeden Fall Schaden anrichten. Und ich frage mich auch, ob sich das vielleicht dann gegen Ende Saison vielleicht ein bisschen auch abnutzt, oder die
genau,
Spielweise.
Genau, das wird man sehen, wie sie sich dort ja, verhalten, wenn dann eine Mannschaft kommt, die ihnen dort ja, den Gefallen nicht macht. Aber gerade in der Momentaufnahme ist das toll. Und ja, wer gerade nicht so eine tolle Momentaufnahme hat, aktuell ist Real, zumindest in der Meisterschaft nicht. Und auch was das Renommee von den Einzelspielern angeht, jetzt wo wir hier schwätzen, findet gerade der Ballon d'Or statt. Ganz offensichtlich, wie man mittlerweile schon mitbekommen hat, ohne Real Madrid Spieler. Ich habe im Vorfeld von der Vorbereitung zum Podcast eigentlich noch das wollen ansprechen und denkt, ja, der Vini wird das Ding heimholen. Jetzt ist durchgesickert, dass es nicht wird.
Messi jetzt ja doch.
Hey, wer weiß vielleicht. Jetzt Community Shield gewonnen. Hey, also,
vielleicht der Ballon d'Or. Zaubern sie den ja da aus dem Hut, aber hey, bevor ich da euch das Wort gebe, ich will eigentlich nur noch schnell ein Quote vom Florentino Perez rauslassen, bevor ich an euch übergebe. Er sagt, wenn die Kriterien Vinicius und Iniesta als Sieger benennen, sollten dieselben Kriterien Carvajal benennen. Es ist klar, dass beim Ballon d'Or Real Madrid nicht respektiert wird und Real Madrid nirgendwo hingehen wird, wo es nicht respektiert wird.
Ja, also der Florentino Perez ist ja auch eine Persönlichkeit, wo man natürlich könnte ewig darüber diskutieren. Überrascht mich gar nicht, dass sie jetzt da so eine Aktion durchziehen, die ja auch schon andere Teams, by the way, gemacht haben. Es ist eigentlich in letzter Zeit gefühlt meistens nur noch der dort. Also kann falsch sein, ich schaue es auch nicht immer.
Nein, aber es ist schon oft.
Aber schon oft, dass nur eigentlich der dort ist, der gewinnt.
Gibt es einen Modric-Quote übrigens über das, wo noch bei Real ist, immer noch, wo gesagt hat, ja, obwohl sie wissen, dass sie nicht gewinnen und denen können wir, finde ich ein bisschen respektlos, ein bisschen in die Richtung.
Verstanden, wenn das natürlich so ist, dass es respektlos gegen dein eigenes Team ist, dass du nicht gewünscht, dass du dann nicht kommst, fair. Ich sage auch eher, eigentlich sollte es so sein, dass doch einfach alle dort sind und einfach mal noch niemand weiss, wer gewinnt. Weißt? Also wieso sickert das überhaupt schon durch? Ich glaube, look, sportlich, hey, ich habe nicht eine mega Meinung, ganz ehrlich. Also ich finde einfach die ganze Aktion, wie das jetzt vor so einem vermeintlich mega wichtigen Titel abläuft, dass du jetzt schon weißt, wer gewinnt oder eben wer nicht gewinnt, vor allem, ob es ja auch relativ offensichtlich ist, wer dann der Zweite ist. Das zeigt für mich einfach ein weiteres Mal, und das ist jetzt wieder nicht objektiv, aber der Ballon d'Or, den kann ich eh schon länger nicht mehr ernst nehmen.
Wer ist noch benannt gewesen? Der Jude, Vini und Rodri?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nochmal eine League gibt, aber es sind doch immer so 30, die nominiert sind. Gibt es denn noch eine Shortlist oder so?
Ich meine die Top 1 bis 3, oder?
Aber sind die drei gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das einfach die meist gehandelten.
Man kann ja davon ausgehen, dass es da Rodri wird.
Das ist geil, wenn zwei von den drei Realspielern sind und die kommen nicht.
Wer wird's? Mega spannend. Aber
fairerweise,
ich finde den Punkt mit dem Carvajal, den sehe ich noch. Weil der hat Champions League gewonnen. Meines Wissens hat er Goal geschossen im Finale doch noch. Und er ist Europameister geworden mit dem Rodri zwar auch. Aber da hat er natürlich einen Punkt, finde ich. Und ja, auf der anderen Seite finde ich jetzt persönlich, ob jetzt du dem der Preis im Rodri gibst, im Vini, im Carvajal. Ich finde, das ist alles relativ nah beieinander. Aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen das Muskelspielen lassen.
Ja, absolut. Ich glaube, für argumentieren können wir alle drei. Was ja irgendwo durch noch schön ist, dass wir es wieder mal ein bisschen offen haben, dass mehr Spieler da involviert sind. Aber ich glaube, wie du sagst, Till, die Relevanz von dem Award, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, einfach nicht mehr so hoch wie auch schon.
Ja, also eben für gewisse Spieler, also gerade für eine Vini, ich glaube so gerade die Brasilianer, denen bedeuten die Titel schon noch mehr. Die sind auch, ich glaube, die einzige Nation, wo auch so die Club-WM immer mega wichtig ist mit den brasilianischen Teams. Ich weiß nicht, ob das halt von der Geschichte von den Legenden R9, Ronaldinho und so irgendwie noch spezieller ist. Ich habe das Gefühl, der hat sich jetzt wahrscheinlich mehr gefreut. Ist jetzt eine mega These, aber wie ein Rodri oder so. Keine Ahnung, aber also ich weiß es auch nicht ganz genau. Also wie du hast es eigentlich richtig gesagt, Linus, man kann es sportlich sicher bei allen drei irgendwie verorten. Allerdings hat man schon länger ja auch darüber geredet, was denn eigentlich Kriterien sind. Klar, es soll ja der beste Spieler sein, aber klar, die besten Spieler spielen wahrscheinlich bei den Mannschaften, die auch Titel holen. Aber ja, da hat es in der Vergangenheit Beispiele gegeben, wo es eigentlich gefühlt fast nur auf Titel geschaut worden ist und nicht auf den Einzelspieler. Ja, mir ist es eigentlich relativ egal, aber es ist einfach wieder mal so irgendwie so eine Diskussion, wo einfach irgendwie so absurd ist zum Verfolgen, wenn eben der Perez dann so ein Statement muss machen irgendwie und sich da wieder von der UEFA oder von der FIFA betrogen fühlt, nicht respektiert fühlt.
Dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch das irgendwie als Konsens mit. Der Ballon d'Or ist uns egal, genauso wie der Realspieler und insofern würde ich sagen, das passt doch wunderbar. Nein, ja, das war es für die heutige Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Linus, hebt noch schnell den Finger
mit. Jetzt muss ich noch schnell drei schießen. Einfach für die polnischen Zuhörenden noch. Biljastok, Nordosten von Polen, ist die Stadt und die sind Meister geworden letztes Jahr in Polen.
An ist der auch ein für Ballon d'Or nominiert?
Nein, aber die sind jetzt alle nicht gegangen, weil wird es wahrscheinlich nicht.
Perfekt. Ja, das ist schon super, dann hat man das auch noch geklärt. Der Service hinten raus und ja, dann würde ich sagen, euch ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Eine gute Woche. Wenn ihr mögt, folgt uns doch auf Social Media. Instagram ist das Game Changer Talk Bodenstrich. Und wenn ihr dann immer noch Lust auf uns habt, dann gebt uns doch auch noch eine gute Bewertung auf den hiesigen Listening-Plattformen. Das würde uns auch sehr freuen. Und bis dann wünschen wir euch ganz eine gute Woche. Habt euch Sorge und bleibt frisch. Till und Linus, euch ein ganz herzliches Dankeschön. Und bis zu der nächsten Woche.
Danke dir und allen viel Spaß an dem Mittwochsmatch und dem Donnerstagsspiel.
Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@create.online.